Ich habe gedacht, ich ziehe in die Südstaaten, um der Kälte zu entkommen. Und jetzt ist ganz Nashville eingefroren. Snowpocalypse 2026.
Changes. Liebe Grüße aus dem kalten Texas. Jakob hat schon davon, hat schon erwähnt, Mann. Nashville hat es noch härter erwischt. Aber wie immer, ja, wir haben eine gute Folge für euch vorbereitet. Gehen natürlich ein bisschen auf letzte Woche ein, auf NFC und das AFC Championship Game. Bisschen Preview auf den Super Bowl. Aber gleichzeitig wollen wir euch ein bisschen so ein bisschen Live-Update geben. Was gibt's bei uns Neues? Wie schaut jetzt die Offseason bei Jakob aus? Was geht bei mir Neues? Und ja, da wollen wir ein bisschen reinschauen. Aber zuallererst, Jakob, erzähl. Ich hoffe, ihr habt Power. Ich hoffe, ihr bleibt warm da draußen. Ich habe es gesehen, die Bilder schauen echt krank aus. Also einiges, Alter. Snowpocalypse, wie du schon gesagt hast. Aber erzähl mal.
Ja, aber du siehst bei mir, also Power ist da. Ich habe hier alle, ich habe Festtagsbeleuchtung an. Alle Lichter und sowas hier im Studio, in dem ich auch lange nicht mehr drin war, sind tatsächlich an. Aber wir hatten bis vor ein paar Stunden hatten wir hier, wie nennt man das auf Deutsch, Refugees, Flüchtlinge. Wir hatten Flüchtlinge im Haus, weil Kollegen von uns komplett Stromausfall hatten. Mhm. Und es ist hier in Nashville echt kein Joke. Es ist so kalt, dass die Stadt Shelter aufgemacht hat, also Fluchtzentren für die Leute, wo die hingehen können, sich aufwärmen können, da schlafen können zur Not oder auch was Warmes zu essen bekommen. Die ganze Stadt macht heute gerade so langsam wieder auf, aber war das gesamte Wochenende über lahmgelegt. Das heißt wirklich, die ganzen Supermärkte hatten geschlossen, was in den USA ja ultra, ultra selten vorkommt. Also nicht mal an Weihnachten hat der Supermarkt geschlossen hier. Genau. Die Bank, die Post hat alles zu, also Geschäfte waren alle zu, die Straßen waren komplett dicht. Nashville ist keine Stadt, die darauf ausgelegt ist, die Straßen enteisen zu können. Ja, das heißt, die hatten zwar den Highway, hatten sie nach einem Tag ungefähr wieder freigeschaufelt, aber die ganzen Straßen hier in der Innenstadt waren alle eingefroren. Und dann hast du dazu das Problem gehabt, dass wir zwar nur irgendwie 3 Zentimeter Schnee bekommen haben. Und ich habe mich auch direkt auf Social Media darüber lustig gemacht, weil, hier erzählt mir was von irgendeinem verrückten Schneesturm und dann fallen 3 Zentimeter. Das Problem war nicht der Schnee, sondern am nächsten Tag hat es geregnet und der ganze Regen ist überall festgefroren. Und das heißt, die ganzen Bäume haben alle so eine Schicht Eis drauf und dieses Eis wiegt ein bisschen und hat dann die Bäume hier zusammen mit dem Wind zum Einstürzen gebracht. Das heißt, die sind überall, in den Straßen liegen Äste. Ich habe auch einen halben Ast auf meinem Auto liegen gehabt. Äste und Bäume blockieren die Straßen, reißen die Powerleitungen, die in den USA immer überirdisch sind, alle mit runter. Das heißt, ja, Nashville ist gerade wirklich am struggeln ein bisschen. Und ich glaube, wir kriegen sogar Hilfe von der Regierung. Ich glaube, die schicken irgendwie FEMA oder das Militär irgendwie, um uns hier zu helfen.
Alter, was ist denn das? Ich meine, bei uns hat es ja auch relativ, also es war schon sehr kalt bei uns, muss man so sagen. Vor allem in den Südstaaten hier. Ich weiß nicht genau, wo der Sturm herkam. Ich glaube, der ist vom Westen irgendwo reingezogen. Aber ich bin auch seit, heute ist Dienstag. Wir sind also gefühlt seit Freitag nicht aus dem Haus gewesen. Wir sind ein bisschen mit den Kiddies Schlitten fahren gegangen, aber ich habe mein Auto nicht bewegt. Also wirklich, ich bin nicht zum Supermarkt. Wir haben davor riesen Grocery Run gemacht und haben alles eingeladen und hier Freitag übers Wochenende ein bisschen also vorgekocht und alles. Aber Alter, was ich aus Nashville sehe, das mit diesen Bäumen, ich habe Videos gesehen, wo die Bäume halt wirklich umfallen einfach, weil das so schwer ist von dem ganzen Eis und Kronen brechen runter und komplette Bäume fallen um. Alter, ja, ist crazy. Aber ja, heute ist bei uns ein bisschen besser, langsam taut es ein bisschen auf. Also da ist auf jeden Fall noch eine Schicht Eis auf der Straße. So. Also fahren kannst du immer noch nicht.
Ja, fahren Irrsinn, ist immer noch.
Weißt du, ich bin hier in den Süden gezogen, Alter. So, hey, geile Sommer, schön warm, Alter, muss mich im Winter nicht kümmern. Und jetzt sowas, Mann. Aber
es wild,
Kiddies hat's Bock gemacht. Weißt?
Ja, ich weiß nicht, du hast gemeint, habt ihr Schnee, habt ihr wirklich was bekommen, ne? Ein bisschen?
Ja, ja, also wir haben auch ähnlich wie bei euch diesen Schneeregen gehabt, aber dann war auch glaube gestern oder Tag davor, also hat es auch echt ein bisschen geschneit, also hatten eine gute Schicht Schnee und dann hier hinten in der Neighborhood haben wir direkt so einen Hügel und die kompletten Neighbor Kids, alle waren da und schön auf Schlitten fahren. War ganz cool, Mann, also das war schon nice.
Haben deine Kids Erfahrungen mit Schnee? Weil
tatsächlich, in Texas. Irgendwie einmal im Jahr, über die letzten 2-3 Jahre, hat es einmal im Jahr kommt Schnee runter. Also wirklich über die, ich glaube, das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, dass wir wirklich für ein Wochenende Schnee haben und dann schmilzt es wieder und das war's dann für ein Jahr, weißt du. Also die hatten letztes Jahr, sind wir tatsächlich auch schon, wir hatten ein paar so aufblasbare, so Tubes, weißt du, so, wie nennt man das, so Reifen. Und die hatten wir vom letzten Jahr schon, also da haben sie die wieder benutzt, also money well spent, weißt du, man konnte sie noch benutzen. Also das war schon sehr geil.
Ich habe mir gerade gedacht, weißt du, wenn die Jungs so noch gar nie Schnee erlebt haben oder sowas, dass es vielleicht schon noch ein bisschen eine scary Erfahrung ist, aber ich meine, mir ist auch eingefallen, dass ihr habt ja Roots in Wyoming.
Wyoming.
Und in Wyoming, genau. Wyoming schneit es
ja
bestimmt.
Schnee auf jeden Fall ist nichts Neues, aber es ist trotzdem was Besonderes in dem Sinne. Ja. Weißt, den Talk, das ist trotzdem, die waren draußen, wir haben im Garten so ein großes Trampolin und waren da auf dem Trampolin trotzdem und haben es gefeiert, im Schnee rumzuspringen. Also, war schon geil. Aber wie gesagt, also hier, das ist was die Leute einfach nicht gewöhnt sind, als komplett Stillstand. Also niemand geht auf die Arbeit. Schule war am Freitag schon geschlossen bei uns. Und jetzt ist was Dienstag, also die letzten Montag, Dienstag und jetzt anscheinend wird morgen nochmal geschlossen. Also direkt Snow Days, alles ist dicht gemacht.
Aber das Lustige hier, die Kollegen, die bei uns hier gepennt haben, einer von denen ist ein ehemaliger Teamkollege von mir, von den Patriots, der jetzt Coach ist bei Vanderbilt. Und tatsächlich, also wie gesagt, seine Frau, der Job hatte zu, niemand muss arbeiten gehen, aber er als Coach, die Jungs hatten trotzdem Workouts.
Normal, Alter. Aber ich habe vorhin
dazu College Football, ey, wir sind im Gym.
Ja, ich habe mich vorhin mal drüber, ich habe mit meinem Buddy, ich habe einen Nachbar, der auch aus Deutschland kommt, ne? Shoutout Stefan Schneider, er ist mein Nachbar, kommt auch, ist in Köln aufgewachsen und wir sind gute Freunde geworden über die letzten paar Jahre, unsere Kinder sind auch selbe Alter.
Also, Stefan und Marc in den Dallas Suburbs, Alter, wer hätte erwartet?
Und das Krasse ist, wir haben uns vor 2 Jahren über die Kiddies kennengelernt, die zusammen im Football gespielt haben und haben dann irgendwie rausgefunden, die haben uns zum Essen eingeladen, die wohnt tatsächlich hier 30 Sekunden Laufweg in der Neighborhood direkt neben uns.
Crazy,
also, aber auf jeden Fall, und er ist halt Stefan Schneider, sehr, sehr deutscher Name. Aber ja, ich habe schon vorhin mit ihm drüber geredet, ich hatte in Deutschland nicht einmal in meinem Leben einen Snow Day, dass wegen Schnee die Schule ausgefallen ist. Und du weißt, Alter, bei uns im Süden, Alter, kam es runter. Weißt du? Aber die Leute, die sind einfach nicht ready für sowas. Weißt du, die rutschen hier hin und her. Das Ding ist ja, wir sind halt auch ready dafür, zum Beispiel mit Winterreifen. In USA gibt es da
ja sowas. In Deutschland, ja, klar. Weißt du? In USA fährst du dieselben Reifen für Jahre, Digga. Seitdem ich mein Auto gekauft habe, habe ich, glaube ich, die Reifen noch nicht gewechselt, Bro. 2019, ja, das heißt.
Einfach anders, Mann, aber. Naja, es ist schon crazy, aber trotzdem funny.
Noch eine Sache. Dieser Schneesturm war ja angekündigt. Also wir haben jetzt wirklich mehrere Tage Vorlauf gehabt. Leute haben auf Social Media, so Meteorologen habe ich gesehen, haben genau gepostet, warum diese Wettersysteme jetzt so zusammenkamen und es so wahrscheinlich wird, dass es so ein krasser Schneefall ergibt. Dementsprechend war der Run auf die Supermärkte natürlich riesig. Weil alle sich vorbereiten wollten für das Wochenende.
Wie eine Apokalypse.
Wie crazy war deine Einkaufs-Experience im Tag vorher?
Alter, erstmal war es so packed. Es ist so Ellbogen an Ellbogen. Jeder versucht sich irgendwie durchzuboxen, die letzte Packung Chips zu holen sich. Alles komplett weg. Also die Supermärkte waren leer, Leute. Also da war nichts mehr übrig. Die Leute drehen komplett durch. Immer dieses Toilettenpapiergerenne, das ist immer das Ding, so, ich habe Angst, dass ich mir nicht mal den Arsch abwischen kann, weißt du, das ist so das Erste, woran Leute denken. aber nee, absoluter Irrsinn, wie gesagt, ja, wie als wäre es eine Apokalypse, also die Regale sind leer, alles leer gekauft, aber so ist es halt.
Wir haben eigentlich einen entspannten Einkauf gemacht, ja, wie gesagt, wir sind Kann ich auch gleich erzählen. Wir sind am Mittwoch habe ich in Houston den gesamten Tag über alles zusammengepackt. Wir hatten
ja, ja, erzähl mal von deiner Erfahrung hier mit New Hall und alles.
Season hier. Ja, stimmt. Wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Wir haben schon über die Exit-Meetings geredet gehabt. Das war schon vorbei.
Ja.
Exit-Meetings waren vorbei. Dienstag ein bisschen leicht zusammengepackt, aber der Plan war eigentlich lose, dass wir vielleicht noch eine Woche da bleiben und sowas. Es gab noch ein paar Sachen in Houston, die ich vielleicht sehen wollte. Und vielleicht wollte man sich auch noch mal mit den Jungs im Tight End Room irgendwie treffen oder sowas. Das heißt, der Dienstag war entspannt, aber am Mittwoch haben wir dann eben diese News mit diesem Snowstorm ein bisschen ernster genommen und gesagt, hey, wir müssen eigentlich auf jeden Fall so schnell wie möglich on the road kommen, weil auf dem Weg von Houston nach Tennessee musst du entweder durch also komplett Texas durchfahren und dann Arkansas und gesamt West-Tennessee, oder du fährst die andere Route untenrum über Louisiana, Mississippi, Alabama und dann nach Tennessee rein. Diese ganzen Bundesstädte hatten alle so rote Flaggen, Warning für Winterstorm und dies, das. Und dann haben wir ein bisschen Panik geschoben. Ich habe am Mittwoch komplett den gesamten Tag die ganze Wohnung zusammengepackt, abends irgendwie 3 Stunden geschlafen und dann sind wir um Mitternacht tatsächlich losgefahren, um den Traffic zu vermeiden und aber auch damit das Baby halt einfach weiterpennen kann. Und ja, ich habe den Camry vollgeladen bis unter die Decke wieder, alles was geht. Ich habe 3 Boxen.
Hattest du U-Haul?
Kein U-Haul, Bro, kein U-Haul.
Kein U-Haul, okay, schau mal, Alter.
Ich gehe so, wie ich komme, Mann. Ich bin mit dem Camry runtergefahren und ich bin mit dem Camry zurückgefahren. Das Fahrrad war hinten drauf geschnallt auf das Auto. Das hast du ja gesehen, als ich bei dir vorbeigekommen bin.
Ja, ja.
Aber ja, ich bin um Mitternacht los und dann sind wir halt ohne Witz 13 Stunden durchgefahren. Wir haben einen größeren Stopp gemacht morgens zum Frühstücken in Little Rock, Arkansas. Und dann kompletten Weg fertig nach Nashville. Angekommen, Donnerstag, erstmal jetzt die letzten Tage ausgepackt und sind am Freitag shoppen gegangen mit dem größten Rush natürlich auf die Supermärkte. Und man hat schon gemerkt, dass die schon ordentlich leer waren. Mir ist auch aufgefallen, Nashville hat weniger Auswahl als Texas. Also eure Grocery Stores in Texas sind nochmal ein Level nicer, muss ich fairerweise zugeben. Es ist schon anders, wenn du in Texas in den HEB reinläufst und du gehst in die Fleischabteilung und da hast du eine Theke und du kannst wirklich alles kaufen. Du kannst eine halbe Kuh kaufen zu Rindernieren, zu, keine Ahnung, Flanksteak, Ribsteak, alles mögliche. Da haben wir hier in Nashville schon ein bisschen geringere Auswahl gehabt. Aber wir haben halt einen normalen Einkauf gemacht. Wir haben gedacht, hey, es ist ja diese übliche Panikmache mit dem Schneesturm hier. Bis Montag ist die Sache gegessen und dann ist alles in Ordnung. Und dann hatten wir aber den Schneesturm und damit sind dann ein paar Leute jetzt zu uns gekommen, die alle bei uns gepennt haben jetzt über das Wochenende. Das heißt, unser Proviant wurde ein bisschen schneller aufgebraucht, als wir erwartet haben. Und wir saßen dann wirklich hier da und mussten so überlegen, so okay, wir haben alle auf den Handys gescrollt, so okay, hat irgendein Restaurant noch offen, hat irgendeine Tankstelle offen, um irgendwie Snacks zu holen. Und dann letzten Endes irgendwie so mit Mehl und den wirklich rohen Zutaten, die wir hier selber hatten, dann angefangen, Sachen zu backen, also Brot zu backen und nice. Snacks zu backen und sowas. Ja, also es war... Bis heute war das Ganze jetzt okay, aber wären heute die Läden noch zugeblieben, dann hätten wir wirklich ein Problem gehabt. Dann hätten wir irgendwie angefangen, einfach so Bohnen aus der Dose oder sowas mit Reis zu essen.
Ja, es war schon kein Witz, Mann, aber crazy. War sehr gut, sehr gut. Aber okay, jetzt erzähl mal ganz kurz Update dazu. Okay, ihr seid zurück in eurer alten Wohnung. Was ist da dein Plan? Wie lange bleibt ihr dort noch? Du hattest letzte Folge erwähnt, vielleicht Haus kaufen steht auf dem Plan, erzähl mal.
Ja, also ich brauche jetzt einfach eine Base of Operation, ich brauche ein Headquarter. Ich brauche eine Basis, von der aus ich agieren kann, wo ich mir nicht um irgendwie einen Mietvertrag einen Kopf schießen muss. Hier in der Wohnung, in der wir jetzt sind, wäre ich auch gerne geblieben. Die hat eigentlich einen sehr korrekten Preis, aber die machen den amerikanischen Move und haben mir eine Mietvertrags-, also Verlängerung angeboten für ein Jahr und einfach frech den Preis irgendwie $350 erhöht pro Monat.
Ja?
Ja, dann habe ich euch gesagt, ja.
Der ist krass. Ich meine, ich bin ja auch Landlord. ich habe ja ein paar Wohnungen. Ich mache immer, ich bin immer nett, weißt du?
Du hast bestimmt aber auch das Mindset, so willst du deine Mieter und sowas ja erhalten, weißt du, hier, das ist so ein großer Apartmentkomplex, das juckt die nicht. Und die sind dann halt aber auch dann so frech, die tun dann dir diesen teuren Preis anbieten und wenn du dann sagst, okay, nee, ich geh raus, dann ist aber dieselbe Wohnung zum günstigeren Preis wieder auf dem Markt. So, das ist,
ja, ne?
Also ich habe gar keinen Bock auf diese Leute.
Als wenn du da ein bisschen Loyalität belohnst, so weißt du, als wenn du, naja, es ist so dumm.
Ja, das heißt, wir sind hier raus, wir werden versuchen, ein Haus zu finden mit großem Garten, mit genügend Platz, dass vielleicht Schwiegermutter bei uns auch noch unterkommen kann, dass wir ein bisschen so Kinderbetreuung in-house am Start haben.
Love it. Du weißt, das ist mein Traum, ne?
Strategisch, Bro.
Willst du mein Traum
holen? Strategy. Erzähl.
Also Eric, mein kleiner Bruder, mein kleinster Bruder, ich habe ja zwei kleine. Eric lebt in Tampa. Mm. Und die sind jetzt, haben letztens ihr erstes Kind bekommen.
Ja.
Little Jake ist jetzt 3 Monate alt und die überlegen, ob die näher zu uns ziehen, ne? Also nach Texas tatsächlich kommen. Und würde ich natürlich absolut lieben, dass meinen kleinen Bruder hier zu haben, man, das wäre Traum. Aber mein Traum ist tatsächlich, dass ich will ein Family Compound. Ich will so 10 Acre vielleicht und dann auf diesem Compound habe ich verschiedene Häuser. Meine Eltern hole ich irgendwann rüber, alle meine Brüder, Geschwister, und dann ist da so ein Gemeinschaftshaus. Also so nach der Style, weißt
du? Ich bin noch nicht auf dem Level. Also ich muss noch ein bisschen Flexibilität behalten, aber ich sehe diesen Plan bei vielen Jungs, die schon länger so im Game sind. Also wir hatten Trent Brown im Team. Der ist ein großer Rancher, das heißt, der hat eine riesige Ranch, wo der Barndemoniums drauf hat. Das sind so
Barndemoniums,
die sind geil. Das ist ein Stall, den du von der Steuer absetzen kannst, aber du kannst auch drin wohnen. Ja, das ist dann so ein sehr, sehr in Texas gerade kannst du da viel damit machen. Mann. Sogar mein Kollege Gunner, der hat auch Land gekauft da unten in Houston und hat da für sich ein Haus drauf. Sein Bruder baut da gerade ein Haus drauf. Seine Eltern haben schon ein Haus drauf.
Das ist Alter. Ich sag's dir mal, wie geil. Vor allem, Alter, ich bin halt echt sehr, sehr nah mit all meinen Brüdern, Eltern. Ja. Und dann ist es halt, weißt du, das ist alles, was ich im Leben brauche, weißt du?
Boah, das wäre jetzt. Also, geil. Gerade wenn du hast halt einen Bruder hier in den USA, weißt du, ich meine, also ich habe meine ganze deutsche Fam ist halt in Deutschland, ihre Fam ist hier in Nashville. Das heißt, ich glaube, für uns wird es immer so bipolar ein bisschen bleiben. Halt, wenn wir einen so eine Basis haben, wo sich so die US-Familie drum aufbauen kann und sowas, wo wir dann hier sein können, wir können aber auch mal nach Deutschland gehen und das Haus ist bewacht und sowas, da sind Leute drin, das ist, glaube ich, das wäre ganz cool. Das heißt, da sind wir am Suchen, da trifft natürlich so meine Traumvorstellungen treffen jetzt auf die Realität des Wohnungsmarkts hier in den USA. Nashville ist schon noch mal ein bisschen teurer.
Ja, ne?
Nashville ist schon noch mal, jetzt hast du mal Premium. Du findest coole Sachen. Es gibt hier coole Häuser, viel Platz. Ich meine, meine deutschen Freunde haben immer noch gelacht. Ich habe so in unseren Group-Chat reingeschrieben, weil die Freundin von einem hat so mit Immobilien zu tun. So, hey, find mir doch mal in Stuttgart eine Wohnung, ein Haus, 250 Quadratmeter für so 400 bis 500.000, so, da haben die nur gelacht, so, dafür kriegst du in Deutschland eine Gartenlaube. Dafür kriegst du eine Gartenlaube irgendwie in Kornwestheim oder so. Das heißt, so, gut, das ist vielleicht immer noch Meckern auf hohem Niveau, aber ja, wir werden hier suchen. Wir haben einen Realtor gefunden, ein Kollege von mir, ehemaliger Teamkollege am College und von den Raiders. Der lebt zwar unten in Tampa, ist aber auch Realtor hier in der Nashville-Gegend. Der fliegt in die Stadt nach dem Super Bowl und dann werden wir da für ein, zwei Wochen wirklich konsequent den Markt durchforsten und Wohnungen anschauen und Häuser anschauen und
hoffentlich was finden. Ich sag's dir, Bruder, und wir sind sehr auf derselben Wellenlänge, was da angeht, cheap zu sein und alles. Gönn dir einfach mal. Ich sagte vor allem um Haus, Alter, um deine Familie, Mann, Alter, lass dir was Schönes raus, was wo du drauf aufbauen kannst, Mann. Weil das habe ich gemacht, Fall. Du hast gesehen, weißt du? Und shit, mir taugt.
Ja, bei Marc ist schon, bei dir sind schon gute Vibes. Vor allem, du hast alles, was du brauchst, direkt da.
Das ist gerade das Ding.
Mit Jungs, alles, was ich brauche. Ihr habt einen Pool, ihr habt ein Trampolin. So. Ja. Das ist schon so essentiell, wenn du Jungs im Haus hast. Aber ja, mal sehen. Erstmal diese Woche ist erstmal noch entspannt hier, ein bisschen einleben. Nächste Woche bin ich tatsächlich in San Fran unterwegs. Dieses Jahr ein bisschen anders. Ich bin ein bisschen medienprofessionell eingespannt für The Zone und werde da ein paar Sachen machen. Und genau, dann, sobald ich zurückkomme, ist Wohnung und Haus suchen angesagt.
Love it, love it, love it. Cool, ich habe eine Story für euch, die ich ganz kurz teilen wollte. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr meine Story gesehen habt, hatte mich gestern, ich weiß seinen Namen tatsächlich gar nicht, ein NFL-Jersey-Sammler aus Deutschland hatte mich getaggt.
Der Jersey-Collector, lass mich mal kurz den Namen finden, Mann.
Genau, ja. Ich glaube, sein Name ist gar nicht auf seinem Profil mit drauf. Und hatte mich da in einem Bills-Jersey mit meinem Namen drauf getaggt. Und ich so, was ist das denn? Und dann hat er mir tatsächlich einen Screenshot geschickt von dem Zertifikat, dass es ein authentisches Jersey ist, ein Original-NFL-Jersey. Und ich so, alter Schwede, wie krass ist das denn? Ich war für euch, für viele, die es nicht wissen, damals in 2019 in der Offseason, wurde ich fast von den Bills gesigned. Also ich war schon dort, wir hatten Vertrag, hatten uns drauf geeinigt. Ich war im Building, ich habe GMs, Head Coach McDermott, ich habe allen die Hände geschüttelt. Die haben mich durch die, ich hatte mein Physical dort gemacht. Also ich war komplett ready. Also ich war wirklich wahrscheinlich Minuten davor, diesen Vertrag zu unterschreiben. Letzten Sekunde haben dann die Niners angerufen und gesagt, hey, wir können ihn nicht gehen lassen. Haben dann irgendwie nochmal ein besseres Offer auf den Tisch gelegt, noch ein extra Jahr dran gehängt. Und ich hatte damals das Gefühl, ich hatte ein bisschen unfinished business in San Fran. Und dann habe ich mich letzte Sekunde ja entschieden, also doch wieder zurück nach San Fran zu gehen und dort zu signen. Aber das Krasse ist, die mussten anscheinend einen Bills Jersey mit meinem Namen schon gedruckt hatten. Also schon gemacht hatten, weil, Alter, und dann hat er mich da drauf getaggt. Hat mir erzählt, dass da war irgendwie so ein großer Sale und die Bills haben die ganzen Sachen, die sie noch im Lager hatten, irgendwie verschäbelt und der hat sich das da bestellt oder irgendwie gekauft und der hat mich getaggt und jetzt wir sind ein bisschen am Reden, also vielleicht kriege ich es hin, dass der mir das tatsächlich irgendwie schickt oder wir dann einen Tausch machen und ich ihm ein anderes gesigntes Jersey oder was schicke. Aber was eine crazy Story, Mann, dass dieses Jersey existiert. Ich hatte keine Ahnung, dass es existiert. Aber ist natürlich eine ganz coole Story dahinter, wie das alles passiert ist. Und das ist so ein bisschen so ein Reminder, dieses Jersey, so was hätte sein können. Ich hätte auch mit den Bills sein können, weißt du, hätte nie. Aber das Krasse ist, ich habe mich ja umentschieden, zurück zu den Niners gegangen. Und das war die Saison, wo wir dann in den Super Bowl gekommen sind, weißt du? Cooles Ding, Mann, Alter. Ich fand das auf jeden Fall eine funny Story. Und ich wollte einfach mal ein bisschen das sharen. Aber wie wild ist das?
Ich finde es auch spannend. Ich finde es vor allem spannend, weil dieser Kollege, dieser Jersey-Sammler, Mann, der hat es schon faustig hinter den Ohren. Der hat auch mal von mir so Jerseys gepostet gehabt, wo ich so gedacht habe, so, hä, woher hat denn die denn? Weil ich denke halt in meinem Kopf immer, ich habe immer nach der Saison so viel wie reasonably möglich Jerseys gekauft. Also meine Game-Worn-Jerseys habe ich meistens so drei mitgenommen oder so, drei, vier. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, was die Mannschaft mit dem Rest von den Jerseys macht, die sie schon vorbereitet haben, die schon genäht sind, die schon gedruckt sind. Und irgendwie kriegen da so Leute, die sich wirklich auskennen, ihre Finger da dran. Ja, also ich frage mich halt, wo findet diese Auktion statt oder wo ist dieser Sale, dass du diese Jerseys kriegst? Weil die kannst du ja nicht einfach online bei Fanatics oder sowas bestellen. So, da musst du schon, glaube ich, jemanden kennen, der jemanden kennt oder so.
Absolut. Nee, keine Ahnung, aber crazy, Mann. Also wir reden von einem authentischen, ja, aufgenähtes Jersey. Also original. Ja. Mit Zertifikat. Das ist ein originales Jersey. Shit, also die wollten mich wahrscheinlich, die Bills wollten mich damit überraschen. Ja, und dann bin ich schon aus dem Bild.
Da bist du raus.
Alter, ich sag dir, bis heute, das war eine der unangenehmsten Situationen, in der ich in meinem Leben war. Also ich war ja wirklich mit McDermott, ich habe vergessen, wie der GM heißt. Also ich war mit den beiden im Office und ich gesagt, Leute, I'm sorry. Ich muss zurück nach San Fran, ich unfinished business da drüben. Ich said, ah, this is not right. This is not how we do business. Haben Bing ans Telefon geholt. Mein Agent war am Telefon. Wie heißt GM von den Niners? Wie heißt er denn? Du reißt mich von mir weg.
Wie heißt der? Lynch, right?
Ja, John Lynch war am Telefon, Alter. Ja. Shanahan, alle am Telefon. Und die haben, Alter, die haben John Lynch so sau gemacht. This is not how you do business. This is messed up. We already agreed. Und es ging hin und her. Und ich sitze da einfach nur so,
Bro, ich will hier raus aus diesem Zimmer. Ich will hier raus.
Und dann haben die aufgelegt. Und dann haben die aufgelegt und wirklich gesagt so, hey, it's up to you, man. It's up to you. Die haben mir, we showed you how much we wanted you and all that, bla bla bla. Und schauen mich an und beide starren mich an und es sind nur wir drei im Raum. Und ich so, oh mein Gott. Ey, das war eine toughe Situation. Ich sag's jetzt. Und ich so, und ich habe auch gesagt, hey, ich danke euch von Herzen. Es bedeutet mir die Welt. Aber ich glaube in meinem Herzen einfach, dass ich zurück nach San Fran muss. Ich glaube, da ist zu viel unfinished business. Es ist was ich kenne, wir haben da was sehr Gutes gestartet. Und im Endeffekt denke ich tatsächlich, es war die richtige Entscheidung. Aber in dem Augenblick, Alter, es war tough. Es war echt tough, Mann. Aber
Bro, es ist funny, weil ich hätte auch ein bisschen eine Situation, wo eine, ich weiß gar nicht, ob ich drüber geredet habe, ich will auch noch gar nicht zu viel irgendwie Details geben, aber wo eine Mannschaft mich versucht hat abzuwerben, während dieser letzten Saison. Und das sind so Situationen, die sind richtig, also für mich war das auch extrem unangenehm, Mann. Weil das war so eine Situation, wo du so denkst, okay, du kannst jetzt verschiedene Wege gehen, du kannst so deinen vielleicht monetär besten Weg gehen, du kannst den Weg gehen, so den du richtig fühlst und so. Am Ende des Tages habe ich mich da auch so dann irgendwie auf mein Bauchgefühl verlassen, wo ich sagen könnte, okay, egal wie diese Situation irgendwie sportlich oder sowas weitergeht, ich kann mit der Situation leben, weil ich so meine Werte vertreten habe. Weißt du, ich meine,
ich glaube für dich. Erzähl mal. Okay, ich will nicht, dass du zu viel verrätst, aber zurückblickend, so wie die Saison gelaufen ist, hast du die richtige Entscheidung getroffen? Weil können wir allgemein sagen, was passiert ist? Jemand wollte dich abwerben, also wollte dich während der Saison holen in der inaktiven Karte.
Genau, genau. Und
also ich weiß, wer es war.
Und es war eben zu einer Zeit, wo es bei uns schwierig lief. Und was für mich am Ende, was für mich am Ende die ausschlaggebende Entscheidung war, es war okay, ich habe im, ich glaube, Februar oder März, wann auch immer die Coaches anfangen dürfen, mit Leuten zu reden, habe ich einen Anruf bekommen, eben über meinen Agent ging das Ding dann, dass hey, willst du ein Houston Texan sein? Und es war zu einer Zeit, wo es, glaube ich, so ein bisschen auf der Kippe stand, ob es bei mir überhaupt weitergeht. Ich weiß nicht, ob du dich zurückerinnern kannst an absolut, Januar, Februar, absolut, letztes Jahr und sowas. Ich hatte gerade eine dreiviertel Saison irgendwie mit den Giants auf dem Practice Squad verbracht. Und da habe ich nicht so viel Ausblick auf dem Horizont gesehen. Und auch körperlich war ich zu der Zeit irgendwie, da war schon viel Soreness und sowas drin. Und als ich dann den Anruf aber bekommen habe, weißt du, ich meine, das war für mich dann wie so ein Moment, so, okay, hey, we're back to it. Und habe dann den Modus anschalten können wieder von Nutrition, von Grind und sowas, wirklich mit einem Ziel und ein gesamtes Jahr darauf hinarbeiten können. Ich konnte Teil von der Mannschaft sein über die gesamten OTAs und Trainingslager. Und obwohl ich in NFL-Terms mittlerweile, muss man sagen, ein alter Sack geworden bin, glaube ich, für manche Mannschaften wegen der Perspektive nicht so attraktiv bin, haben die Jungs mir eine Chance gegeben. Und ich wollte, als dieses Angebot reinkam, nicht der sein, der so aufs nächste Schiff aufspringt, nur weil da vielleicht was glänzt oder sowas. Sondern ich wollte sagen, hey, ihr habt mir diese Chance gegeben, ihr habt mich für diese Season und solange, also ich wollte nicht mein Wort brechen sozusagen, dass ich denen und der Organisation gegeben habe. Und deswegen war das für mich so das Ausschlaggebende, weil es war wirklich eine Option, wo so, hey, es hätte in beide Richtungen gehen können.
Klar.
Aber das sehe ich ein bisschen in deiner Story auch so. Okay, klar, die Bills und die 49ers, die haben da ihr GM-Ding gemacht oder sowas, aber am Ende des Tages hast du gesagt, hey, die Jungs in dem Lockerroom da drüben bei den 49ers und die Coaches, die da drüben sind, die mich kennen, die dich ja von den Cowboys aus einer schwierigen Situation gerettet haben.
Genau.
Ich will diese Journey noch ein Stück weitergehen. Ich will dieses Ding noch ein bisschen weitergehen, Mann. Das ist, Ja, Mann, das ist eine schwierige Situation, immer, immer.
Der ist krass, Mann, Bruder. Aber ich fühle dich, Mann. Und das ist auch, zeigt einfach auch, natürlich für deine Integration, Integrity, ist das Wort auf Deutsch, also,
Integrity,
dass du einfach, das ist ein Loyalitätsding, weißt du, dass nur weil, es schaut vielleicht da drüben ein bisschen schöner aus, glänzt ein bisschen besser, aber nee, ich habe hier mein Wort gegeben und ich stehe als Mann dazu, weißt du, und mach hier mein Ding fertig. Also, finde ich sehr, sehr geil. Also finde ich echt super korrekt, dass da mehr wie Geld oder was auch andere, weißt du, da stehen, da sind deine Werte wichtiger, weißt du. Ja, krass, finde ich sehr nice, sehr nice. Okay, cool. Komm. Lass Football einsteigen, ne? Wir haben schon vor einer halben Stunde gequatscht, Mann.
Sorry, Jungs, hey. Okay, wir hatten Conference Championship Wochenende.
Ja,
ne?
Ja, genau. Lass mal erst einsteigen in die NFC. Krasses Game. Seahawks, Rams, Big Time Rivalry. Das Ganze ist 31-27 für die Seahawks ausgegangen. Riesenrespekt, beide Teams ready to play, haben echt gut gespielt. Beide Quarterbacks mit über 300 Yards und 3 TDs. Beide. Ja. Puka und JSN haben eine Show gemacht, beide über 150 Yards. Krass, es war ein hohes High-Scoring-Game. Beide Teams haben nicht im vierten Quarter gescored, was auch interessant ist. Auch hier, was ein krasser Fun-Fact ist, Sam Darnold ist der erste QB in seiner Draft-Class, der im Super Bowl steht. Und wir haben da Namen wie Josh Allen drin, Lamar Jackson, Baker Mayfield, also ein paar andere sehr gute Quarterbacks und er ist der erste.
Crazy.
Der hat es ein bisschen untraditionell gemacht, über ein paar Ecken, aber ist trotzdem dort gelandet. Da müssen wir auf jeden Fall auch drüber reden. Aber ja, einfach dein Fazit zu dem Game. Wie hast du das Ganze erlebt?
Bro, ich hab tatsächlich eigentlich einen Seahawks-Beatdown erwartet. Wie gesagt, ich hab das Spiel hier mit einem ehemaligen Teamkollegen angeschaut, der bei uns auf der Couch gepennt hat. Und der hat aber von Anfang an gemeint, so, hey Bro, schlaf mal nicht auf die Rams. Und die haben mehr gezeigt, als ich erwartet habe. Also deren Resiliency, gerade gegen diese high-powered Defense, hab ich so nicht erwartet. Die haben immer wieder Möglichkeiten gefunden, Plays zu machen. Und am Ende, mit den paar Sekunden, die noch übrig waren, war das eigentlich eine Millimeter-Entscheidung, dass sie da den Ball nochmal in Hail Mary-Range oder sowas kriegen. Also die haben wirklich bis zur letzten Sekunde gefightet und das Ding spannend gehalten. Ja, Mann, das war so surprising für mich. Also wirklich Stafford und diese Rams-Mannschaft, Hut ab, Mann. Die haben
Alter, Hut ab, absolut. Die haben echt gut gespielt, Mann. Vor allem auf der Offensive, Mann. Alter, ich denke, Stafford hat das solidified, dass er wahrscheinlich MVP ist, einfach mit der Performance. Und man, ja, also ich habe es auch echt, ich habe fast ein bisschen schade für die Rams gefühlt, weil wir die echt gut gespielt haben, weißt du? Aber ja, nichtsdestotrotz, ich denke, Heimvorteil war auf jeden Fall ein bisschen ein Advantage für die Seahawks. Ich weiß nicht, ob du dort schon mal gespielt hast. Es wird laut. Das ist mit eines der wahrscheinlich Top 3 lautesten Stadien. Ich glaube, das hat auf jeden Fall Rams ein bisschen zu schaffen gemacht, weil da viel halt no huddle, aber du kannst nicht kommunizieren auf Offense, weißt du? Du musst halt.
Du kannst keine Audibles machen. Genau. Du musst mit der Cadence recht vanilla bleiben. Und wenn du halt, wenn du mit deiner Cadence nicht spielst, also wenn du nicht mal on two gehst oder eine fast Cadence machst, Hard Count, dann machst du es den Pass Rushern eben noch leichter. Und die Seahawks Pass Rusher sind schon ein Problem. Gerade in der Interior von der Defensive Line.
Ja, ich denke, das ist eine Killer-Play, Mann, Alter, wo der Junge von den Rams den Punt gemacht hat. Ah, oh, das ist so ein toughes Play als Punt-Returner. Yeah. Und dann gibst du denen den Ball innerhalb der 20 und dann haben die direkt das nächste Play gescored. Das ist so ein Neckbreaker, Alter.
Ja, yeah, das ist tough. Das ist tough.
Ah, ich habe mich für den Jungen gefühlt, Mann. In so einem Big-Time-Game, so einen Fehler zu machen, tut weh.
Bro, da habe ich tatsächlich einen kleinen Stat hier und es tut mir leid, dass ich jetzt hier so on the spot bringen muss, weil ich habe das dir vorher gar nicht geschickt. Pass auf. Geh mal hier rein. Und zwar, pretty remarkable, die schlechtesten Special Teams der Season, im wie viel Punkte sie den Gegnern gegeben haben oder selber gescored haben, zugelassen haben, insgesamt das Score-Ranking. Auf Platz 32 die Los Angeles Rams. Platz 31 die Green Bay Packers und Platz 30 die San Francisco 49ers.
Digga, und, absolut.
Ja, yeah,
die machen das so scheiße, Mann, seitdem ich nicht.
Seitdem du weg bist,
Mann. Was ist passiert, Mann? Du weg bist.
Ja, nee, die Jungs sagen eben, dass gerade diese drei Jungs, also Sean McVay, wie heißt er?
Shanahan.
Und LaFleur, dass die Jungs, die alle drei unter demselben Hut kamen, irgendwie vielleicht den Special Teams nicht genügend Value zuschreiben oder nicht groß genug schreiben, was dann in diesen Situationen dich tatsächlich halt kosten kann. Also es funktioniert, ihre Systeme sind ja super, das sind drei sehr, sehr, sehr erfolgreiche Mannschaften, obwohl oder, also die Frage ist, ob sie so erfolgreich sind, despite deren Special Teams oder weil sie ihre Special Teams sozusagen opfern, um in den anderen Teilen erfolgreich zu sein. Also
das ist interessant. Nicht. Aber als ich noch bei den Niners war, muss ich ganz ehrlich sagen, wir waren tatsächlich immer Top 10 in allen Special Teams Kategorien. Nice. Damals war noch ein bisschen, wurde noch ein bisschen mehr Wert drauf gelegt. Aber ich habe es ja auch selber mit eigenen Augen gesehen, dass die Special Teams nicht mehr das sind, was mal war. Vor allem bei den Niners, was die an Return Yards zulassen, Returners nicht wirklich, der Beste da hinten. Also es ist interessant, aber ja, keine Ahnung, Alter, ob das wirklich so ein Ding ist, dass die sagen, ja, hey, wir legen jetzt dann nicht so viel Emphasis auf Special Teams und dadurch machen wir unsere anderen Teams besser, aber das ist
ein interessanter. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen was damit zu tun hat, wenn du ein Aging Core hast, also gerade die 49ers haben ja so ein Core an Guys, Kittle, Juszczyk, CMC. Sie haben einen Haufen Jungs, die da schon eine Weile sind und das auch sehr, 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 sehr gut machen in ihren Positionen. Aber ich glaube eben, umso älter du wirst in dem Game, umso mehr tut vielleicht dein Special Teams Value ein bisschen nach unten gehen, wenn du nicht ein committed Fulltime Special Teamer bist. Ja? Also wenn dein Hauptjob, und so ein George Kittle wird jetzt nicht mehr im Special Teams auf dem Level performen, wo vielleicht ein junger Tight End, Jahr 2, Jahr 3 oder sowas, der noch am Scrappen ist für den Roster im Special Teams performt.
Stimmt, das ist ein guter Punkt, ja.
Könnte ich mir vorstellen.
Was ich mir vorstellen kann, dass diese jungen Coaches, weißt du, die sind ja alle relativ jung noch, Anfang 40 und was, dass die da einfach nicht so viel Wert drauf legen, weil das Interessante ist, ein Buddy von mir, der ist Coach mit den Saints, Kellen Moore. Wie alt ist Kellen Moore? Ende 30? Und er coacht für Kellen Moore und der meint, das ist genau dasselbe. Da wird einfach nicht viel drüber geredet. Das ist jetzt nicht so, als wenn du, hey, ich gebe extra viel Practice-Zeit für unsere Special Teams, weißt du, wo andere Coaches sagen so, hey, wir machen eine extra Einheit nochmal für Punt und dass wir Punt return und das alles korrekt ist. Und nee, da wird wahrscheinlich sogar Practice-Zeit weggenommen, dass die Special Teams weniger Practice-Zeit haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein bisschen was mit diesen jungen Coaches, diesen offensive-minded Coaches, die so, ich brauche so viel Zeit wie möglich, um meinen Offense-Game-Plan zu installieren. Und dann nehme ich vielleicht da ein bisschen weg, weißt du?
Ja, das wäre für mich die logische Konsequenz, ja, dass du halt so einen sehr high-powered offensiven Charakter hinkriegst und auch ein Indikator in der NFL, ob du gefeuert wirst oder nicht, ist, wie viele Punkte du machst. Also solange du Touchdowns machst, wirst du nicht so schnell gefeuert. Ja, obwohl ihr vielleicht mal Spiele verliert. So, das ist immer so der Indikator, Digga. Wenn wir nicht scoren können, dann tickt die Uhr, bis wir raus sind. Ja, es ist spannend. Also ich denke, es ist vielleicht was zum Beobachten, ob die da anfangen, ein bisschen mehr zu investieren, ob sie vielleicht was ändern auf der Coaching-Seite oder sowas, was da die Antwort ist. Als jemand, der Special Teams immer viel gemacht hat, kann ich sagen, dass halt du brauchst schon ein bisschen diese Practice-Zeit. Also Special Teams können ein Momentum erreichen, wo du nicht mehr so viel Neues machst, ja, also wo das sozusagen ein bisschen so Selbstläufer ist schon fast. Aber bis du da bist, musst du die Zeit rein investieren und du musst vor allem auch die Zeit haben, dass die Jungs im Too Deep Raps bekommen, weil über den Kurs der Saison habe ich selten erlebt, dass du immer die gleichen Jungs in einem Kickoff-Return-Team hast oder in einem Punt-Team oder sowas. Und gerade gegen Ende der Saison, wenn es wirklich zählt, da ist es, glaube ich, wichtig, dass du die Raps hast für deine Jungs, die dann ihre Chance haben zu spielen, wenn du es am meisten brauchst.
Mhm. Nee, absolut, Mann. Aber ja.
Hey, get you guys right, man. Vielleicht ist es Zeit für Coach Socha, sein Special Teams Coordinator Hut aufzuziehen, bro.
Hey, call me Coach, I'm ready. I'm ready. Eine andere interessante Szene aus dem Game. Hast du dieses Taunting Penalty gesehen?
Yeah,
wie heißt der? 21 war.
Ist es Tariq Woolen.
Woolen, ja. Alter. Die hatten einen krassen Fourth Down Stop und der Typ hat absolut seinen Mind verloren und es geht da die Seitenlinie runter von den Rams und redet und was auch immer, was er gesagt hat. Und dann, meiner Meinung nach, zu Recht ein 15-Yard-Penalty oder was auch immer und Automatic First Down. Aber wie dumm kann man denn sein, Digga?
Ja. Du machst und zwei Plays später, glaube ich, wurde er geburnt für einen Touchdown.
Für den Touchdown, hat ihn abgegeben, ja. Also wie krass, das ist absolut egoistisch, dann du verletzt dadurch sein Team in so einem riesen Game, sowas zu bringen. Ne, finde ich nicht cool. Und dann an der Seitenlinie ist er noch mit ein paar von seinen Teamkameraden, haben sie sich noch gefetzt an der Seitenlinie, weil natürlich es nicht cool ist. Aber keine Ahnung. Alter, was denkst du von dem ganzen Ding? Ich finde es absolut unterste Schublade, Mann, Alter. Get your head in the game, man.
Bro, ich komme aus der New England Schule, da wird dir immer eingetrichtert, don't hurt the team. Also schade nicht der Mannschaft. Ja. Ist ganz einfach. Egal was du machst, du kannst deinen Job machen, wie du willst. Du kannst da feiern und sowas. Gerne von mir aus. Feiern mit deinen Teamkollegen und don't hurt the team. Verletz nicht die Mannschaft.
Ja.
Von einer bisschen tieferen Perspektive. Warum sind Jungs so? Ich habe was gesehen, psychologische Distanz. Also diese Persona, die manche Leute haben, wenn sie spielen. Kobe, Black Mamba. Wie ist der damals? Ich glaube, war Safety bei den Eagles oder sowas. Weapon X.
Oh, Brian Dawkins, ja.
Brian Dawkins, weißt du, ich meine so. Das kann ein Tool sein für dich, wenn du performen musst, wo du sozusagen die ganzen anderen Distractions rausstrippst und wirklich einen reinen Fokus auf deinen Job haben kannst. Ja? Weapon X fühlt keinen Pressure. Weapon X hat keine Angst. Weapon X hat keine Sorgen über, wie sich sein Rücken morgen anfühlt. So, Weapon X ist hier auf dem Feld und haut dem Running Back auf die Fresse. So, viele Jungs benutzen sowas, glaube ich, wenn sie spielen. Und leider haben die aber vielleicht nicht so einen nuancierten Gedanken dazu, sondern die sind einfach da und leben in dem Moment und machen, was sie fühlen. Ja? They do what comes natural, wie Mike Tomlin es gesagt hat. Und, yeah. und ich glaube aber, dass das eben da aufhören muss, wo du anfängst, der Mannschaft zu schaden. Ja? Was eine Sache, die ich sehr cool fand diese Saison bei den Houston Texans, war zu sehen, wie die Jungs das gemacht haben. Weil die Jungs haben auch crazy gespielt und crazy Plays gemacht. Und die sind auch rough. Also die Jungs sind real. Die
Lassiter,
Bullocks, Petrie. Die Jungs haben auch nicht mehr alle Tassen da oben drin. Aber, aber ich fand deren Swag war mal was ganz anderes. Weil was die gemacht haben ist, wenn die ein Play gemacht haben, du kannst mal drauf achten, gut, vielleicht mal ein paar Mal so ein paar Helmet Slaps oder sowas. Aber die haben oft so getan, wie wenn es sie überhaupt nicht juckt, was gerade passiert ist. Wie wenn es was ist, was sie.
Been here, done that.
All day, been here, done that. Das ist nichts Besonderes. So, der macht ein PBU mit einer Hand beim Rückfallen. Get up, guckt in die Kamera, läuft zurück ins Huddle. So. ich fand den Swag sehr cool, weil das ist mal ein bisschen mal was anderes, als so aufzustehen und rumzuschreien und es geht so um dich. Es ist so, hey, ich bin Teil von diesem Swarm und ich mache einfach mein One of 11 und dann geht's zum nächsten Play. So.
Ja, Mann.
Das heißt, ich bin kein Fan von so Leuten, die so komplett übertreiben, weil das heißt, das ist zu besonders. So, wenn du wirklich ein Baller bist, dann machst du es den ganzen Tag.
Ja, fand ich auch nicht cool, Mann, Alter. Aber ja, im Endeffekt hat es trotzdem gelangt zum Sieg, Alter. Ich hoffe, der Super Bowl ist er ready, ey. Letzte Frage dazu, ganz kurz. Beide Jungs absolut irrsinnig performt, die über die Saison hinweg. Jason Smith und Jigba und Puka Nacua. Denkst du, wo rankst du die, wenn es um Top Receiver geht in der Liga?
Also dieser JSN ist schon ein ganz anderer Typ. Also was ich
ihm mit seinem konstant Route Running.
Alter. Ist anders. Also das ist einer von diesen Leuten, der es auch noch leicht aussehen lässt. Das sieht einfach smooth aus bei dem. Tom Brady hat im amerikanischen Kommentar zu dem Spiel was bemerkt, was viele Leute vielleicht so noch nicht gehört haben. Sein Route Running ist besonders smooth, also seine Schultern und seine Hüfte indizieren nicht, wann er den Cut macht. Das heißt, er rennt sozusagen die ganze Zeit mit derselben Körperhöhe, wo vielleicht bei jemand wie mir, wenn ich einen Cut mache, meine Schulter und meine Hüfte sich senken, damit ich meine Richtung ändern kann. Ja, ich bin 260 Pounds. Bei dem, der kann den Fuß in den Boden hauen und bewegt sich in eine andere Richtung, ohne dem DB diesen Indicator zu geben. Und das ist halt ein Indiz davon, dass sein Route Running halt einfach wirklich Elite ist. Ja. Das heißt, für diese Season würde ich es tatsächlich zu JSN geben. Das ist no shade zu Puka Nacua. Das ist auch natürlich ein krasser Competitor. Und ich finde gerade in seinen so Contested-Catch-Situationen und sowas ist er natürlich ein Beast. Aber JSN hat diese Season wirklich den Wide-Receiver-Markt dominiert, würde ich sagen.
Würdest du die beiden auf 1 und 2 packen? So in der Liga? Oder ich würde sagen auf jeden Fall Top 5. Aber so ja, von Produktion her sind die 1 und 2.
Ja, für dieses Jahr auf jeden Fall. Du hast natürlich aber auch den Fall gehabt, dass jemand wie Justin Jefferson ein bisschen gesidelined wurde von der ganzen Konversation, weil der Ball ihn einfach nicht gefunden hat. Ja,
klar.
Das heißt, also zwischen den drei würde ich die Konversation einsorten.
Ich pack Jamar Chase mit rein, ich pack wahrscheinlich Amon-Ra auch mit rein.
Ja.
Amon-Ra das sind so für mich. Die sind nicht so smooth, also Amon-Ra und Puka sind für mich so auf einem ähnlichen Level, nicht super smooth im Route Running, aber tough is nailed. Contested Catches, fangen alles, aber Puka, Mann, der Typ, Alter, der Typ ist auch ein Dog, Mann. Er ist halt auch Edward, ein tougher Motherfucker, für meine Sprache, aber der fängt halt einfach alles, Mann, das ist so crazy. Alter, ja. Double Coverage ist egal, an der Seitenlinie und nimmt ein Screen zu der House, weißt du, der hat dann einfach das komplette Level an Receiver, der macht halt, da ist nichts, was nicht in seinem Game ist, weißt du, Possession Receiver, Long Ball, Short Ball, ist es egal, also er ist einfach ein Complete Receiver für mich, aber JSN ist, wie du sagst, ist ähnlich wie Justin Jefferson, so smooth mit seinem Route Running und Alter, so, du weißt nicht, in welche Richtung er gleich bricht, weißt du, weil es alles, wie du sagst, dasselbe aussieht, links, rechts, gerade, kommt Comeback, was auch immer. Alles ist super smooth. Es schaut nicht mal so schnell aus, weil er eben so smooth rennt.
Ja, genau. Das ist der Key. Also als ich im Pathway-Programm war, hatten wir einen Wide-Receiver-Coach, einen älteren Kollegen, Coach Kirksey, aus den 80er Jahren, NFL-Coach. Und der hat immer gesagt, so als Wide-Receiver musst du Schauspieler sein. Und so jemand wie JSN, die sind sehr, sehr gut daran, dass sie so eben nichts zeigen oder dir einen falschen Indicator geben und dann auf einmal ihre Richtung ändern können. Und das wird spannend auf jeden Fall im Super Bowl, ob die Patriots da was dagegen halten können.
Absolut.
Auf der Wide Receiver Seite, auf der anderen Spielfeldseite bei den Seahawks, vielleicht ein bisschen noch eine Frage, da kam ein Artikel raus dazu. Cooper Kupp wurde im Frühjahr released von den Rams. Die haben sich getrennt nach 8 Jahren, hatte ja natürlich einen krassen Run mit denen. Super Bowl MVP hat in meinem Kopf ein bisschen zusammen so diese neue Rams-Ära eigentlich eingeläutet. Ja. Auf einmal war Cooper Kupp überall, hat jetzt ein neues Zuhause gefunden bei den Seahawks und seine alte Mannschaft geschlagen. Was ist so da deine Sicht? Glaubst du, die Rams haben ihn vielleicht ein bisschen zu früh gehen gelassen? Wäre noch ein bisschen mehr möglich gewesen oder sowas? Oder war das einfach dieses inevitable Ende von einem Fenster?
Ich glaube, ganz ehrlich, es war Zeit. Ich glaube, das war eigentlich echt okay. Ich glaube, die waren beide einfach ready für einen Neustart. Ich meine, die Rams haben mit Davante Adams, ich glaube, ein gutes Replacement gefunden. Das ist ein krasser One-Two-Punch mit Puka und Davante over there. Und dann natürlich, es ist halt auch cool, das Homecoming für Cooper Kupp, der bei Eastern Washington gespielt hat, der von Washington ist und jetzt eben zurück in Seattle ist, in Washington. Ich glaube, das war einfach so perfect Timing für beide Seiten. Ja. Und jetzt aber halt für ihn ist es sehr cool, sein altes Team in NFC Championship zu schlagen und dann dadurch den Super Bowl einzuziehen. Also das ist cool, coole Story, Mann. Finde ich sehr geil.
Weil er und der Starting Middle Linebacker für die Seahawks waren beide bei den Rams, wurden beide released und haben beide jetzt so anscheinend gesagt, so ja, das hat schon, also war schon ein Stich für sie. Also sie haben schon sich ein bisschen so verletzt gefühlt. Gerade Cooper Kupp hat gemeint, so ja, nach allem, was man da erreicht hat, hätte er gedacht, dass es da schon noch ein bisschen irgendwie ja, weitergeht eigentlich und sowas. Hätte nicht erwartet, dass sie ihn gehen lassen in Free Agency und so. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es vielleicht in dem Spiel auch ein bisschen so ein Faktor war, dass die Jungs halt ihr Payback haben. Das ist so ein bisschen der Charakter von diesem Seahawks-Team für mich. Du hast Sam Darnold, der so auf einer Revenge-Tour ist für die gesamte Liga. Ja. Und dann jetzt noch die Jungs, die jetzt die Möglichkeit hatten, ihren alten Arbeitgeber zu schlagen. Es hat dieses Conference-Championship-Game, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr spicy gemacht.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alrighty, wollen wir aufs nächste Game gucken?
Gerne, gerne.
Deine Patriots, Mann.
Meine Patriots auf
einmal. Es sind immer noch dein, das ist dein Team, Bruder. Ey, wenn du retired würdest, dann bist du Patriot for life. Genauso wie ich sag, ich claim die Niners. Welches Team würdest du sonst claimen?
Okay, aber du musst dazu sagen, der Raiders for Life Stempel, der ist schon hart, Bro. Diese Raiders, die treffen sich einmal im Jahr, die haben so ein Alumni-Meetup und sowas. Aber klar, Bro, ich schulde meine ganze NFL-Karriere den Patriots, Bro. Das ist immer Liebe.
Raiders über die Patriots. Was ich sehr cool finde, weißt du, wie funny das ist? Wie beeindruckend es ist, dass die Patriots zurück sind im Super Bowl. Überleg mal, was passiert ist. Die haben eine absolut crazy Dynasty gehabt. Durchgefallen, was 5 Jahre war, einfach ging nichts oder was auch immer, haben sie es an die Chiefs abgegeben für ein paar Jahre. Euer Run jetzt. Rabel, sein erstes Jahr zurück. Wir haben eine 4-12 Season letztes Jahr gespielt. Erstes Jahr, Alter, back im Super Bowl. Die sind back. Ich schwör's dir. Und das Ding ist, die bauen jetzt eine neue Dynasty auf. Ja. Siehst du mal, der ihren Chor, Alter, wie heißt der? Drake May ist 23 Jahre alt. Er ist in seinem zweiten Jahr. Die gehen nirgendwo hin. Verstehst du? Hey, crazy, Mann, Alter. Diese
Pickets, lass erstmal über das Game reden. Lass erstmal über das Game reden. Broncos, Patriots in Denver. Die Broncos, angeführt von Jared Stidham.
Da will ich auch dein Statement hören, weil was hast du letzte Woche gesagt? King Steady, Alter. Sieht das Ding raus.
Ehemaliger New England Patriots Draft Pick. Sean Payton als Head Coach. Sehr, sehr starke Defense. Hatten eigentlich in das Game rein ein stabiles Run-Game. Mit Mims und den anderen Jungs genügend Skill-Player, um wirklich was zu reißen. Und das Spiel war in Denver, weil Denver die Nummer 1 war in der AFC. Das heißt, Heimvorteil haben sie auch noch. Denver ist in Elevation, das heißt, die Luft macht manchmal Leuten zu schaffen, wenn sie da hinreisen. Auf der anderen Seite New England Patriots, die eine sehr, sehr gute Regular Season gespielt haben. Angeführt von Drake May. Er hat meine Kollegen Mac Hollins und Robert Spillane spielen da.
Mac Hollins hat den krassen Catch. Der war eine nice Reception.
Dog, man.
Oh. Aber ganz kurz, okay, wir gehen gleich ins Game rein. Ich will erstmal. Okay. Ich will deinen Take dazu hören. Böse Zungen, die sagen, die hatten den easiesten Weg ins Super Bowl ever. Sagen, die haben gegen... Wen haben sie im ersten Spiel gespielt? Gegen... Wen haben sie in der Division Rounds gespielt? Nicht Divisional. Das war gegen euch. In Wildcard war gegen... Die waren Second Seed.
Chargers.
Gegen Chargers...
Mit angeschlagenem Justin Herbert.
Dann haben sie gegen
beide Offensive Tackle verletzt.
Genau. Ja. Dann haben sie gegen 4 Interception oder 5 Interception CJ Stroud gespielt und dann haben gegen Stidham gespielt.
Ja.
Dein Take dazu?
Ey, schau mal, du musst die Karten spielen, die du hast. Also du kannst die Jungs.
Can't be mad.
Du kannst nicht den Jungs sauer sein dafür, dass sie dort gelandet sind in dem Ranking, wo sie gelandet sind. Also ich bin mir sicher, die hätten auch lieber die AFC gewonnen. Also die wären lieber als Number One Seed reingegangen. Klar. Dann hätten sie, wäre vielleicht eine ganz andere Konstellation entstanden. Ich finde ein bisschen der Fakt, dass die Bills verloren haben und die Broncos aber ihren Quarterback dafür opfern mussten, quote unquote, Hat das Bild natürlich verzerrt. Ja, das hat das Ganze anders gemacht. Ich denke, mit einem Bo Nix angeführten Broncos sieht das Spiel vielleicht auch noch ein bisschen anders aus. Ich finde auch, dass die Jaguars und die Bills so früh aufeinander getroffen haben, hat auch noch eine starke Mannschaft sehr früh rausgenommen. Also die Jaguars waren eigentlich auch sehr, sehr stark und es hatten so eine heroische Leistung von Josh Allen gebraucht, um die Jungs zu schlagen.
Genau.
Das wären beides, wären alles drei Kandidaten gewesen, wo glaube ich, die Patriots mit gestruggelt hätten. Und da musst du trotzdem dazu sagen, dass dieses Spiel, was 10-7 ausgegangen ist jetzt am Ende.
Mhm.
So, das heißt, obwohl du Jared Stidham drin hast und obwohl er zwei große Fehler gemacht hat in dem Game. Du hattest den einen so Pass, den er einfach von sich geworfen hat, der dann als Fumble galt und der abgepickt wurde und eben die Interception am Ende. Ja, das heißt, obwohl du einen Backup-Quarterback drin hattest, war das Spiel trotzdem knapp. Ja, also der Weg ist der Weg. Du kannst die
Jungs nicht verstehen, aber es ist
auf jeden Fall die Mannschaft, die den leichtesten Weg hat. Jared Stills.
Ja, muss man, ja, kann man auch nichts zu sagen. Ist auch, ist so. Ja, und dann, ja, sag mir deine Meinung zu Stills Leistung.
Ich fand es eigentlich über weite Stücke okay. Der hat, über weite Stücke hat er einen stabilen Job gemacht. Da hat es halt ein Fehler zu viel. Ich fand auch, was du dazu sagen musst, die Broncos haben sich auch einen großen Special Teams Fauxpas erlaubt, indem sie den Field Goal da haben tippen lassen. Also sie hatten eine Field Goal Situation, 54 Yarder und sowas in so einem Game, dann ist 10-10. So, dann sieht dieses End of Game auch anders aus. Ja, dann muss Stiddy vielleicht nicht pressen und versuchen, jetzt einen Homeshot zu werfen oder sowas, sondern dann tust du vielleicht einfach auf Raumgewinn spielen, Piece by Piece, und gehst dann am Ende für ein Field Goal, um das Spiel zu gewinnen. Ich fand eigentlich, du kannst nicht sagen, dass sie das Spiel jetzt nur wegen Stidham verloren haben.
Nee.
Ist immer Football, immer ein Mannschaftsding.
Ich find auch dafür, dass es war tatsächlich sein erster Start in zwei Jahren und der erstes Playtime dieses Jahr.
Ja, erstes Playtime diese ganze Saison. Der hatte null Snaps.
Ganze Saison. Crazy.
Null. Die gesamte Season. Null.
Oh mein Gott. Und dann direkt im AFC Championship. Dafür hat er echt einen guten Job gemacht. Hut ab dafür. Ja. Ich glaube, er hat denen auf jeden Fall eine Chance gegeben zu gewinnen. Die waren im Game. Die haben als erste gescored. Tough. Ich meine, die Patriots sind ein sehr gutes Team, Mann. Weißt du, tough Defense, toughe Conditions. Alter, in dem Schnee ist halt auch echt schwer, irgendwas zu reißen. Aber dafür, ich finde trotzdem, meiner Meinung nach, waren vielleicht so die Broncos sogar das bessere Team, weißt du? Mhm. Muss ich vielleicht sogar sagen. Also ich fand die, aber die konnten einfach halt nicht über diesen, darüber hinweg, dass die ihren Starting Quarterback nicht mehr hatten. Und dann natürlich, die Conditions haben den, glaube ich, echt auch zu schaffen gemacht. Aber overall, ich fand ich ein okayes Game, halt, außer dass die Conditions hat nicht Bock gemacht, so zuzugucken, weil einfach nicht viel ging, Alter, Running Game. Aber so ist es halt in Denver mal ab und zu, weißt du? In Denver da spielst du auf der Höhe und dann im Schneesturm, aber
ja. Schau mal, in solchen Spielen ist es meistens so, die Person, die zuerst blinkt, also die Person, die zuerst einen kleinen Fehler macht, die das Spiel dann verliert. Und gerade die Patriots, die leben ja für diese Momente. Ja, die sind okay damit, das hast du auch in dem Spiel wieder gesehen. So, die sind okay damit, einen Drive zu machen, wo sie dreimal den Ball rennen und das ist ein Three and Out und dann punten sie den Ball zurück zu dir. Aber sie punten dir den Ball und du hast jetzt deinen Drive, fängst du an den scheiß Field Position.
Yeah.
Und dann fängst du deinen Drive an in scheiß Field Position und die stoppen vielleicht dein First Down Play für nichts. Dann ist zweiter und lang, so, und jetzt fängt dein Offensive Coordinator an zu schwitzen und dann fängt er vielleicht an, ein bisschen was zu callen, was ein bisschen zu fancy ist. Und dann machen sie da ein Play in der Defense und so diese Ketten an
Ereignissen. Field Position Game. Wirklich, ja, ne?
Da sind die Patriots eben besonders gut, gerade in den Elementen, Mann. Das ist genau der Ding. Und da haben sie also wirklich Credit an Mike Vrabel und den ganzen Coaching-Staff da drüben.
Ja, ja. Nee, Shoutout auch
haben sie von ihm gewonnen.
Drake May. der beim letzten Play seine eigene Nummer gecallt hat und dann für First Down gelaufen ist.
Ja.
Der Junge ist gut. Der Junge ist echt gut. Der wird gut sein für eine lange Zeit. Und ich glaube, der ist auch echt, hat dieses richtige Mindset. Dieses, ich will gewinnen, macht das Team first. Also bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich denke, Super Bowl wird ein krasses Matchup dadurch einfach. Mhm. Aber ja, lass da mal kurz Vorschau machen. Wie siehst du das Ganze ausgehen? Seahawks.
Patriots. Rematch von 2015.
Ja, Mann.
Ich sag dir ehrlich, einfach weil ich mehr persönliche Connections habe nach New England, auch wenn ich salty bin, dass die Jungs unsere Saison beendet haben, würde ich es den Jungs gönnen. Mhm. Ich glaube tatsächlich aber, dass die Seahawks die einen Ticken stärkere Mannschaft sind. Zumindest wenn wir so Position für Position gehen, Player für Player. Sam Darnold fand ich sah sehr souverän aus gegen eine Rams-Defense, die auch sehr stark ist. Das heißt, ich gehe mit den sehr knapp, aber ich gehe mit den Seahawks.
Ja, nee, ich bin tatsächlich auch bei den Seahawks. Ich gönne es Sam Darnold, nachdem die Story, die er durchgemacht hat mit High Draft Pick, hat nicht geklappt in New York, dann nach Carolina, hat nicht wirklich funktioniert dort und dann zu den Niners war da Backup. Er wurde schon fast abgeschrieben. Er war nur noch Backup und dann wieder eine Chance zu bekommen und Full Advantage von dieser Chance zu nehmen. Mit den Vikings, jetzt mit den Seahawks. Finde ich eine coole Story. Also ich gönne es ihm auf jeden Fall. Ich kenne ein paar Jungs da drüben bei den Seahawks. DeMarcus Lawrence, ehemaliger Teamkollege, der hier Jahre bei den Cowboys gespielt hat, der eine absolut krasse Saison jetzt bei den Seahawks spielt. Ihm gönne ich es sehr. Also ja, ein paar Jungs bei den Seahawks, die auf jeden Fall eine krasse Saison, so auch so ein bisschen wie zu deinem Punkt, so ein bisschen die Underdog-Stories, weißt du? Mhm. Das finde ich geil. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich gehe ein bisschen open-minded in dieses Game rein. Hey, wer auch immer es mehr will an dem Tag.
Wer auch immer es mehr will, safe. Ja, man, ich habe jetzt auch keinen Dog direkt, aber ich denke auf jeden Fall wird ein spannendes Wochenende. Wirklich, es ist lustig, dass es 10 Jahre braucht, bis so Trends wieder zurückkommen. 2015 hattest du zum letzten Mal die Seahawks und Patriots im Super Bowl. Jetzt sind sie wieder da. Die alten Champs sind die neuen Champs. Es ist echt
crazy, huh?
Du hast Drake May in der Rolle von Tom Brady. Du hast Kenneth Walker in der Rolle von Marshawn Lynch. Weißt du, ich meine, so die Story ist wirklich eigentlich schon geschrieben.
Das ist
faszinierend,
man.
Bro.
Aber überleg mal, das wären ja alles Rematches gewesen. Patriots Rams war ein Rematch von auch irgendwie vielleicht vor 8 Jahren oder was?
8 Jahren, ja. Ja, wirklich.
So was, das war ein paar Jahre danach.
2017 oder so.
Das war Goff. Goff hat damals noch für die Rams gespielt. Und dann hätten die Broncos gewonnen. Broncos, Seahawks war nicht zu lange her.
Ja.
Das war damals noch mit Peyton Manning. Broncos, Rams, das wäre ein neuer gewesen.
Wirklich ein neuer gewesen, ja.
Ja, aber es ist halt so immer, du hast dieselben Favoriten und das wiederholt sich alle paar Jahre.
Vielleicht auch ein kleiner Indikator, also wir sehen dieses Pattern an denselben Teams, die sich wieder und wieder wiederholen. Der GM der Seahawks ist jetzt irgendwie anscheinend der erste GM, der zum zweiten Mal im Super Bowl ist, aber mit einem neuen Head Coach, komplett neuen Staff. Also kein GM hat bis jetzt sozusagen 2 Head Coaches zum Super Bowl geführt.
Ach, krass.
Oder beim Super Bowl Run
beteiligt. Ja, ja.
Finde ich spannend, ist so ein bisschen dieser Indikator, wenn wir viel immer drüber reden, okay, was macht eine Organisation, ein Team erfolgreich, diese Consistency, die Continuation, dass du eben Leute hast, die lange dabei sind. Aber auch so ein bisschen Sam Darnold und Drake May, der Vergleich. Ja? Drake May kam in diese Liga bei den New England Patriots. Klar war seine erste Saison jetzt auch nicht ein Highlight, würde ich sagen. Aber es ist eben eine produktive Organisation, die ihm die Chance gegeben hat, sich zu verbessern, ihm Coaches gegeben hat, mit ihm arbeiten, ein System, das funktioniert, drumherum, das einfach das Arbeitsklima und sowas eben auch sehr erfolgreich ist. Ähnlich Sam Darnold scheint jetzt bei den Seahawks in der Rolle. Finde ich spannend hinter dem Hintergrund, dass wir diese Woche auch die Szene hatten, wo ein Besitzer von einer NFL-Mannschaft mit dem GM bei einer Press-Conference sitzt und sozusagen eigentlich darüber ablästert, dass sie einen Spieler gedraftet haben, der noch zu der Zeit aktiv in deren Roster war. Ja? Das heißt, du kannst bei Mannschaften landen, wo vielleicht nur ein paar Leute in dem Gebäude wirklich dich wollen und nur ein paar Leute an dich glauben. Ich habe Stories gelesen jetzt darauf hingehend auf X von anderen Spielern, die in Situationen gelandet sind, wo bestimmte Coaches irgendwie nicht mit ihnen reden wollten überhaupt und sowas. Also wo du deine Karriere anfängst oder würde mich interessieren, was du darüber denkst, wie viel dein erstes Team ausmacht über das Trajectory von deiner Karriere und wie es für dich weitergeht.
Digga, ich habe dazu eine persönliche Story. Ich bin mir ziemlich sicher, der Grund, warum ich bei den Cowboys damals gelandet bin, ist wegen der Jones Family. Die hatten echt, die waren relativ hoch an mir. Ich habe damals auch Stephen Jones, ist Jerry Jones Erstgeborener, der ist so seine rechte Hand. Und er hat mir oft erzählt, I can't wait for you to play, man, you're gonna be so good. Like, er war echt hoch an mir. Jason Garrett, der Head Coach dagegen, eher nicht. Er hat auch einmal mir erzählt, so, yeah, this is this, the front office always asks, when are we gonna play him? When are we gonna play him? Und dann ich habe die Story schon mal erzählt, hat er mich ein bisschen zu Sau gemacht. Aber das war so ein Ding, wo das einfach die nicht auf derselben Page waren, wo die gesagt haben, okay, wir wollen einen Spieler, aber der Coach da vielleicht nicht. Und dann kommt es eben zu so ein bisschen zu Konflikt. Und ich glaube, im Long Run kann sowas einfach nicht passieren oder es kann nicht funktionieren. Irgendwann kommt es da halt dann zu Krach und dann irgendwann ist es auch so weit gekommen und Garrett wurde gefeuert, weil es einfach im Long Run, wenn du mit dem Chef nicht klarkommst, dann musst du halt einen Change machen. Aber ja, nee, interessanter Punkt und ich habe da ein bisschen das am eigenen Leib erfahren.
Ja, das ist, also ich glaube, das ist halt was die erfolgreichsten Organisationen Wege finden zu vermeiden. Also, dass du umso mehr du als Organisation, so wie für dich als Person, du deinen Fokus wirklich alignen kannst und alle in dieselbe Richtung ziehen, umso besser ist es als Organisation natürlich auch, wenn der Head Coach, der GM, die Coaches darunter alle in dieselbe Richtung arbeiten. Weil diese kleine Friction, ja, gut, vielleicht, wenn dir jemand nicht passt, vielleicht kannst du es runterschlucken und du schluckst es runter für irgendwie 10 Wochen oder sowas, aber diese Friction zeigt sich, gerade in der NFL, Digga, du bist den ganzen Tag im Gebäude, sitzt die ganze Zeit mit den Leuten zusammen und sowas. Ja. Und dann CYA ist bei uns wie in jedem anderen Business auch ein aktives Konzept. Weißt du, was das heißt? Ist ein Coaching-Konzept, das heißt Cover Your Ass. Ja? Ja, das heißt, wenn ich irgendwie ein Assistant bin oder sowas, ich schaue, dass was soll ich sagen, das war nicht mein Draftpick, so ich wollte so und so haben, weißt du, ich meine, so dieses, ja, das ist natürlich auch immer ein Ding, Mann, das heißt, also wo du, glaube ich, deine Karriere anfängst, spielt eine Riesenrolle, wie deine Karriere weitergeht. Du hast einen Weg gefunden, Sam Darnold hat einen Weg gefunden, daraus und natürlich auch viel von dieser schlechten Erfahrung bestimmt als Motivation mitgenommen, absolut, und sowas, absolut, aber gleichzeitig ist es natürlich der harte Weg und der längere Weg, anstatt wenn du direkt wo landest, wo alle auf einer Page sind.
Genau. Crazy, love it. Macht für umso eine bessere Story im Nachhinein.
Auf jeden Fall, ja.
Alrighty. Fragen. Wir nehmen noch ein paar Fragen mit. Okay, erste Frage. Wollen wir ein bisschen privat auch machen? Ich habe hier ein paar private Fragen.
Gerne,
okay. Hier fragt er, wie habt ihr eure Frauen kennengelernt und wer hat den ersten Move gemacht?
Oh, shit. Yo. Ich nehm euch zurück. Es ist das Jahr 2015. Es ist ja, die New England Patriots sind Super Bowl Champions. Die Tennessee Volunteers in dem Herbst sind on top of the world. Ich bin in Special Teams Linebacker oder schon Tight End zu der Zeit. Ich bin im Kickoff-Team Tennessee Volunteers gegen Georgia Bulldogs in Knoxville, Tennessee. 100.455 Leute im Stadion, ausverkauft an einem Samstag. Crazy. Das Stadion ist am Rocken, Lautstärke ist auf 20. Das Spiel geht los. Pow, pow, pow. Die Tennessee Volunteers liegen 21 Punkte hinten im ersten Quarter. Alright, was machen wir? Wir schauen zu Josh Dobbs. Josh Dobbs geht das Feld runter, scored. Das sind 7. Kickoff Time. Jakob rennt raus. Ja, Kickoff, ich bin L2. Die kicken den Ball. Der Kickoff Returner ist kein anderer als Sony Michel. New England Patriots, spätere New England Patriots Super Bowl Champion und LA Rams Super Bowl Champion, glaube ich, zweifach. Mhm. Der Kollege fängt den Ball, direkt Middle Return. Ich renne runter und ich sehe, wie ein Blocker von innen kommt. Der geht aber die L1 kicken und der innere Blocker geht die L3 kicken. Das heißt, ich habe so einen freien Pfad. Und ich renne durch dieses Gap runter. Ich erwarte jeden Moment, dass jemand kommt, mich zu blocken, aber es kommt niemand. Und dann Open Field Tackle. Er rennt so ein bisschen, er geht noch so low und rennt in meine Brust rein. Ja, das heißt, ich nehme ihn so ein bisschen mit. Aber wie ich ihn rappe, führe ich den Ball mit meiner rechten Hand. Ich rip den Ball so nach hinten fallen raus. Wir recovern den. Wir gehen wieder runter scoren.
Ja?
Wir gehen wieder runter. Yeah. Wir gehen wieder runter scoren. 14, boom. Wir drehen das Ding am Ende, gewinnen das Spiel. Tennessee hat diese Nachbarschaft, das heißt The Fort, direkt neben dem Campus, wo so die ganzen Häuser sind, wo Leute wohnen und sowas. Die Fraternities haben da Häuser und so. Und da gibt es eine Straße und da gab es ein Haus, da haben die Specialists gewohnt, das hieß Bros. Und in der Straße davor war natürlich einfach eine Straßenparty und sowas. Und ich war dann da draußen unterwegs, habe mich natürlich gefühlt. Oberkörper war ein bisschen extra breit den Rest des Abends. Und als ich da an der Straße war, draußen bei der Party und gesagt, gefühlt meinen ganzen Fans und sowas Hallo gesagt habe, habe ich so aus meinem Augenwinkel ganz oben auf der Straße so jemand in so das Licht von so einer Straßenlaterne laufen sehen. Und so das Licht hat von ihrem Gesicht so in mein Auge reflektiert. Und dann habe ich so in meinem Kopf so gesagt, so, hey, wenn ich nicht hingehe und zumindest ihre Telefonnummer mitnehmen, dann werde ich das bereuen den Rest meines Lebens. Dann bin ich ein Loser, dann traue ich mich gar nichts. Und ja, ich bin hingegangen und sie war da mit ein paar Freundinnen, hab ihre Telefonnummer mitgenommen und the rest is history, man.
The rest is history. Man, das ist eine gute Story, man.
Emphasis auf meinen ganzen Football-Build-up, weißt du, ich meine, das ist immer so.
Nein, das ist geil, man. So. Kennst du die Show How I Met Your Mother?
Ja,
du nimmst genau alles so mit. Alles, was genau in meinem Leben passiert ist, um genau in dem Moment zu landen. That is how I met your mother.
Aber es ist wirklich ich hatte so einen Confidence-Boost natürlich, nachdem ich diesen Formel gekostet habe. Bro. Ich war der
ist krass,
King, Mann. Innerlich. Und dann
ich kannte die Story, ich wusste nicht, dass du ein krasses Play gemacht hast in dem Game.
Ja, deswegen. Nice. Deswegen.
Ja. Okay, wie habe ich meine Frau kennengelernt? Das war tatsächlich auch im College. Sie war Athletin, sie war Track-Athletin. Ich war Football. Das war im Spring 2011 haben wir uns kennengelernt, im Locker-Room. Mhm. Wir waren am Trainieren, hatten gerade eine Lifting-Session, dann sind immer die Track-Mädels sind immer schon reingekommen. Dann hab ich immer schon da stehen sehen. Ich sag, okay. Und dann irgendwie später den Spring haben wir uns, und das war tatsächlich sehr früh. Ich war erst irgendwie einen Monat in den USA. Das war auch crazy, long story short, aber ich kam auch aus einer Relationship erst raus in Deutschland. Ich hatte eine langjährige Freundin in Deutschland und dann bin ich eigentlich mit dem Mindset in die USA gekommen, so lass erstmal ein bisschen chillen für eine Weile, lass ein bisschen Spaß haben, ich brauche keine neue Freundin und alles. Und dann, dann irgendwann kam halt meine Freundin ins Picture. Sie hat tatsächlich den ersten Move gemacht, hat ein bisschen rumgefragt, hat irgendwie meine Nummer bekommen und ja, dann haben wir uns irgendwie bei ein paar Partys gesehen, hier und da, ein paar Mal abgehangen und dann. Das Witzige ist, wir sind ein paar Mal abgehangen, sagen, ah, sie ist cool und alles, aber lass mal mein Ding machen. Und dann sind wir tatsächlich 6 Monate oder was, haben wir wirklich uns nicht mehr getroffen oder was und dann irgendwie reconnected nach 6 Monaten und sheesh, das ist jetzt was. Alter, wie lange ist das her, Mann? 14 Jahre? Digga, wir sind seit 8 Jahren verheiratet und sind irgendwie 12 Jahre zusammen oder was auch immer. Ich kann die Mathe nicht machen. Aber ja, that was it.
Hey, also yes, ihr müsst euch das Bild vorstellen. Der Marc stand da mit Proteinshake in der Hand, abgeschnittene Ärmel und so.
Pump sah gut aus. Nein, die krasse Story ist tatsächlich, wir haben uns, diese College-Workouts sind auf einem anderen Level. Vor allem, als ich aus Deutschland kam, halt, dann wir sind auf Elevation. Du denkst, Denver ist hoch, Okay. Wyoming ist nochmal 2000 Feet higher. Also wir sind auf über 7200 Fuß. Also wir reden von Training auf der Zugspitze. Ja. So könnt ihr euch das vorstellen. Echt so, also super dünne Luft. Und die ersten paar Trainingseinheiten haben mich absolut zerstört. Du kannst ja nicht atmen und du pusht dich so hart. Und ich glaube tatsächlich, das allererste Mal, wo wir uns kennengelernt haben, hing ich tatsächlich im Trashcan am Kotzen, weil ich so im Arsch war. Und ich glaube so, das war der erste Eindruck von mir. Aber es hat trotzdem funktioniert.
Ey, sie hat den Diamond in the Rough in dir gesehen, Bro.
Genau, genau. Und welcome back. Ja, beste Decision, die ich je gemacht habe. Also,
dope.
Wenn ihr eine gute findet, Leute, haltet.
Lock that shit down.
Yeah, lock it down. okay, lassen wir noch zwei mitnehmen. Wir haben einen Plan. Wir machen nächste Folge, machen wir große Q&A. Ne?
Genau.
Okay, hier ist eine ganz gute Frage. Was ist eure Motivation, jeden Morgen aufzustehen, um euer Bestes zu geben? Was motiviert dich im Augenblick?
Motivation, das ist eine gute Frage. Also ist klar, wenn du Kinder hast, sind so deine Kinder und Familie natürlich ein Riesending. Aber für mich ist es eher sowas, was natürlich passiert, wenn ich meiner Routine folge. Also ich versuche morgens aufzustehen, ich muss was lesen, ich muss eine Runde meditieren. Und dann kann ich alles machen an dem Tag. Dann, egal was den Rest des Tages kommt, ich bin allein. So, ich tue mich an meine Ziele verinnerlichen. Und meine Ziele sind so ein Resultat von den Werten, die ich groß schreibe. Und die habe ich wirklich mal aufgeschrieben. Ich habe gesagt, so, hey, ich will für die drei Sachen stehen in allem, was ich tue. Und dann kommt es eher so natürlich aus mir raus, dass ich mich gut fühle, dass ich ja die Sachen angehen kann, die ich angehen will. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Pump-Up-Song oder sowas habe oder sowas, aber wenn ich ein bisschen lesen kann, ein paar Minuten Stille haben kann morgens, dann bin ich ready to go für alles.
Ja, ist bei mir ähnlich. Ich habe ja auch meine Morgenroutine und so, aber Motivation wirklich ist so die beste Version von mir selber zu sein, weißt du, ich denke, ich schuld's mir selber, dass ich mein Leben nicht half-ass, weißt du, dass du einfach echt versuchst, dein Bestes zu geben in allen, weißt du, ja. Vater, Ehemann, mein Business, Podcast, was auch immer. Verstehst du, ich versuche einfach in allem, was ich mache, so gut wie möglich zu sein, weißt du, und das ist so die Motivation dahinter, weißt du. So, warum mache ich es, wenn ich nicht Vollgas gebe? Ja. Weißt du? Also, ja, ich denke, das ist so, was mich so ein bisschen antreibt.
Safe.
Yes, sir. Okay, dann lass die letzte hier noch mitnehmen. Was auch ein interessantes Ding ist, ich hatte das auch gehört. Und die Frage ist, machen sich Spieler bei kalten Temperaturen wirklich Cayenne-Pfeffer in die Socken? War für mich bei News, als sie das, die hatten das irgendwie im Broadcast gesagt.
Ich habe davon noch nie was gehört. Ja, Cayenne-Pfeffer.
Die haben Socken. Das. Ich schwör's dir, bei dem Denver Broncos Patriots Game haben die Broadcaster das gesagt. Digga, Cayenne-Pfeffer. Kenne ich tatsächlich nicht. Also kann ich dazu nichts sagen. Was ich gemacht habe schon, diese Heatpads. Ich habe mir die in die Schuhe rein oder in die Socken, weiß ich nicht mehr. Und das hilft. Aber Cayenne-Pfeffer, keine Ahnung.
Ja. Nee, also ich hatte einige sehr kalte Games. Ich war dann zwei Socken. Oder normale Socken und Wollsocken drauf. Und dann halt schauen, dass du, normalerweise, wenn du die Heated Benches hast, dann haben die auch so einen Cleat-Bereich, der auch aufgewärmt wird und sowas. Und packst da deine Füße drauf. Dann ging das eigentlich immer. Aber vielleicht hätte ich es mit dem Cayenne-Pfeffer probieren sollen, Mann. Das klingt spannend. Ne?
Aber was auch interessant ist, also das war Division Around 2021. Wir waren bei den Packers. Es war eines der kältesten Games, glaube ich, in History. Minus 10 Grad war es, glaube ich. Minus 10 Fahrenheit. Also sehr, sehr kalt. Aber das Krasse ist, du sitzt da auf den Benches, du hast diese dicke Jacke an, du hast dein... Es fühlt sich gar nicht so kalt an. Es ist so crazy. Du bist dann im Game, ich weiß nicht, ob es der Adrenalin ist und alles, aber von außen, wenn du zuguckst, ich glaube, es schaut kälter aus, als die Spieler sich wirklich fühlen.
Ja, solange die Sachen funktionieren, wenn die Heated Benches an sind und du diese Jacken hast und sowas, dann geht das Ganze. Weil dann, wenn du draußen bist auf dem Feld, dann bist du sowieso im Modus, dann rennst du rum und sowas. Und sobald du vom Feld runterrennst, packst du direkt sofort diese Jacke wieder an und gehst zu den Leaders, dann ist es alles klar. Was ich jetzt schon mehrmals erlebt habe, Shoutout an Kansas City, Shoutout an Buffalo, ist, dass du da auf den Bänken sitzt und irgendwie die Bänke funktioniert nicht. Und dann kommt irgend so ein Billy Bob Fred oder sowas, so ein Technician, der dann so ein bisschen da irgendwie rumdreht und irgendwelche Tasten drückt und sowas und versucht, die wieder anzumachen, ja, und sich halt ein Quarter oder sowas Zeit lässt dafür.
Boah, das ist ein BS.
Und komischerweise ist es immer die Bank, auf der die Offensive Line sitzt, die nicht funktioniert. So, das ist, das sind so diese Gamesmanship-Tricks, die dann in der AFC East und North und sowas gespielt werden.
Ja, ja.
Gehört da dazu. Also solange die Bänke an sind und die Heater an sind, geht das Ganze. Aber wenn die weg sind, dann ist schon unangenehm.
Was ich auch gesehen habe letztens, was auch neu für mich war, dass die da heiße Brühe und warm Kakao oder was an der Seitenline hat, das gab es bei uns auch nicht.
Also wir hatten es im Lockerroom immer. Also gerade die heiße Brühe, die wurde auch dann teilweise mal so im dritten Quarter und sowas ausgeschenkt, weil wenn du halt was Heißes trinkst, das tut dich schon schnell von innen wieder aufwärmen und so. Das ist schon, also ich habe immer die Brühe, habe ich immer in der Halbzeit 2 Stück getrunken.
Krass, Mann. Ja, das war, ich weiß, ich vielleicht hatten wir das, aber so als West Coast Teams haben wir wirklich nicht so viel in Kälte gespielt. Daher war das alles ein bisschen neu für mich, aber fand ich
Mann, das muss ich auch dieses Jahr dazu sagen. Das war mein erstes Jahr, wo ich so gesagt habe, okay, vielleicht spielt das Wetter schon ein bisschen eine Rolle. Weil, Bro, in Houston, ich muss euch ehrlich sagen, Mann, es war so heiß im Sommer, dass natürlich in den ganzen Anfang der Saison du mich mit keiner Hitze mehr beeindrucken konntest. Wir haben 100 Grad, 100% Humidity gehabt und wir waren draußen, also die Hitze und Humidity in Houston war brutal. Aber es war mild, den gesamten, also bis im Dezember rein. Wir hatten eigentlich keinen Tag, wo es kalt war. Wir hatten keinen Tag, wo es wirklich geregnet hat oder sowas. Und wenn du dann natürlich in die Playoffs gehst, dann hast du kalte Games. Dann hast du Games, die draußen sind. Dann hast du Games im Schnee. Und ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Also als eine Mannschaft, die in der Kälte trainiert, kannst du nach innen gehen, du kannst innen drin trainieren, um die Wärme zu simulieren. Du kannst einen Hoodie anziehen oder sowas, wenn du spät in der Saison ein Game in LA hast oder sowas. Aber als Team, das aus der Wärme kommt, hast du eigentlich keine Möglichkeit, die Kälte oder so Widrigkeiten zu simulieren. Sondern du musst einfach dann damit umgehen, wenn sie kommen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen so Challenge, also schwieriger, als ich gedacht hätte.
Ja, nee, guter Punkt, Mann. Weil, ja, es ist einfach, entweder bist du ready oder nicht, aber ich finde das, für mich persönlich, fand das immer ein bisschen ein Mythos, weil ich denke, wir beide müssen mit den Elementen umgehen können, nur beide Teams, aber da spricht schon was für sich, wenn du sagst, hey, ich kann in dem trainieren, weißt du, ich bin da, da bist du einfach ein bisschen besser prepared dafür, also ja, bin ich auf jeden Fall bei dir.
Ja.
Cool. Ich rap das Ganze drauf.
Fast eine Stunde 30, Mann. Jungs, ein paar Bonusminuten für euch vom Herzen. Ist euch gegönnt. Wenn ihr die Folge komplett angehört habt, dann schaut an euch, teilt die mit einem Kollegen. Das ist das Beste, was ihr für unseren Podcast tun könnt. Die Saison neigt sich dem Ende zu. Die letzten paar Episoden, Final Countdown, Final Stretch kommt jetzt. Wenn ihr das ganze Jahr schon dabei gewesen seid, sage ich auch von ganzem Herzen Danke. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Peace.